Wir wollen heute einen Bibeltext betrachten, der von einem Aufbruch handelt. Und nicht nur irgendeinen gewöhnlichen Aufbruch, nicht den Aufbruch in die Ferien dieser Tage. An den Tankstellen wird es ja schon zählbar. Es ist Aufbruchzeit. Ich meine auch nicht den Aufbruch zum Ostereiersuchen oder ein brennendes Reisigfeuer zu besehen. Nein, einen wahrhaft großen Aufbruch. Einen wirklich bedeutenden Aufbruch. Ein Aufbruch, von dem Gott heute Morgen zu uns spricht in seinem Wort. Und dieser Aufbruch, er ist auch eine Einladung, ja ein Aufruf an uns heute Morgen. Schlag doch mit mir auf den Propheten Micha, Kapitel 2. Und hier lesen wir die Verse 10 bis 13. Micha. Und nach Jona, bei den kleinen Propheten, Micha Kapitel 2, und hier lesen wir die Verse 10 bis 13. Macht euch auf und geht, denn dies ist kein Ruheort, wegen der Verunreinigung, die Verderben bringt, und zwar schlimmes Verderben. Wenn da ein Mann wäre, der dem Wind nachläuft und betrügerisch lügt, ich will dir weissagen von Wein und vom Rauschtrank, der wäre ein Prophet dieses Volkes. Sammeln, ja sammeln will ich dich, ganz Jakob, versammeln, ja versammeln werde ich den Rest Israels. Ich werde ihn zusammenbringen wie Schafe im Pferch, wie eine Herde mitten auf der Trift, so dass es von Menschen tosen wird. Herauf zieht der Durchbrecher vor ihnen her. Sie brechen durch und durchschreiten das Tor und gehen durch es hinaus. Und ihr König schreitet vor ihnen her und der Herr an ihrer Spitze. Der Prophet Micha, er schreibt 700 Jahre vor Christus in seinem kleinen Buch, unglaublich wortgewandt und vortrefflich, von den Einsichten, die Gott ihm geschenkt hat. Von dem, was Gott zu ihm gesprochen hat. Und das beinhaltete zunächst eine Einsicht über die böse Natur des Menschen. Doch aus dieser, wie ich, niederschmetternden Beobachtung, aus diesem Blick über die Verkehrtheit und die Boshaftigkeit des Menschen, richtet Micha seinen Blick auf zum Herrn. Und er erkennt, dass Gottes Geduld nicht aufhört und dass seine Gnade nicht am Ende ist, sondern dass Gott beschlossen hat, Gnade triumphieren zu lassen. Gott schenkte Micha, diesem Propheten, in erschreckender Weise einen Einblick dafür, warum es so notwendig war. Ja, warum es so bitter dringlich war, dass Jesus, der Retter, in diese Welt kommt. Dass wir Menschen einen Retter brauchen, weil wir uns selbst nicht erlösen können. Und Micha, er ruft uns zu. Macht euch auf! Macht euch auf! Verweilt nicht an einem falschen Ort. Bleibt nicht in falscher Sicherheit, sondern geht auf dem Herrn Jesus Christus zu. Macht euch auf zum Leben. Und daran denken wir gerade auch heute, am Sonntagmorgen. Christus ist der Retter. In ihm hat die Gnade triumphiert. Er ist der Beweis dafür, dass Gottes Gnade noch nicht am Ende ist. Er ist auferstanden zu unserer Gewissheit. Hier ist Gnade erreichbar. Der Herr ist auferstanden und hat gesiegt. Mit ihm wollen wir aufbrechen. Macht euch auf. Der erste Punkt in diesem Predigttext ist das unumgängliche Gericht. das unumgängliche Gericht. Dies ist kein Ruheort, schreibt Micha. Er lebt zu einer Zeit, zur selben Zeit wie der Prophet Jesaja. Zu einer Zeit, als die Assyrer im Orient zu einer bedrohlichen Weltmacht herangewachsen sind. Und das war eine Gefahr. Sie wollten immer mehr Territorium, sie wollten immer mehr Länder einnehmen. Doch die Menschen, sie hatten viele Strategien, wie sie sich in dieser gefahrvollen Situation Sicherheit verschaffen können. Sie haben sich durch betrügerischen Handel und Diebstahl bereichert. Ja, die Armen und die Schwachen im Land, die wurden hemmungslos ausgenommen. Denn Geld verschafft ja Sicherheit, ist es nicht so? Ich sehe einfach zu, dass ich möglichst viel Geld ansammle und dann habe ich ein gewisses Polster, eine Sicherheit, welche Bedrohung auch auf mich zukommt. Mit Geld finde ich eine Lösung. Aber damit der Betrug nicht aufgedeckt wird, haben sie dann Richter bestochen, sodass sie auch rechtlich abgesichert waren. Also es war Korruption im ganz großen Stil, sowohl privat als auch politisch. Selbst die mächtigen Assyrer, die versuchte man mit großen Geschenken zu besänftigen. Man hat ihnen Geld geschickt, man hat ihnen Gold und Silber gegeben, damit sie sagen, okay, dann lassen wir das Land Israel mal in Ruhe. Ja, man wollte sich mit Geld Sicherheit kaufen, in einer bedrohlichen Situation. Aber dann gibt es ja noch Gott. Der lässt sich nicht kaufen, oder? Nun, mit zwei Mitteln haben die Israeliten versucht, auch Gott zu kaufen mit Geld. Einerseits haben sie ganz viele Götter verehrt. Sie haben sich unterschiedliche Götzenstatuen gekauft, schön mit Gold und Silber verziert. Und jeder Götze war für einen anderen Bereich zuständig. Wenn man irgendwo Glück oder Erfolg brauchte, musste man sich nur an den richtigen Götzen wenden. Und damit, dachten sie, haben wir einen gewissen Schutzschirm, welcher Gott auch immer auf uns gerade böse ist. Wir haben hier einfach, wir kaufen uns ein ganzes Götterpantheon und dann sind wir sicher und haben Glück und Erfolg, auch da, wenn wir den Nachbarn halt mal betrügen. Aber was macht man denn mit dem alten Bundesgott Jahwe, dem Gott Israels? Nun, da haben sie sich eine besondere List überlegt, und zwar haben sie einfach die Priester und die Propheten bestochen, die Diener des Herrn, die das Wort Gottes zu dem Volk reden sollten und die für das Volk vor Gott treten sollten. Und sie haben ihnen Geld gegeben, sie sollen doch nur noch Positives reden im Namen Jahwes, des Herrn, und nicht mehr Gerichtsworte sprechen und nicht mehr tadeln. Und nicht mehr sagen, das ist verkehrt, das ist Sünde, das darfst du nicht tun. Nein, nein, sie sollen einfach nur Freundliches reden. Von Glück und Erfolg und Segen und was man sonst so in den gängigen Horoskopen findet. Schlau, oder? Sie waren Meister in der Korruption. Und in dieser Zeit nun tauchen zwei Propheten auf. Könnt ihr euch das vorstellen? Zwei Propheten. Und die bringen das ganze Spiel durcheinander. Die reden plötzlich von Gericht Gottes, von Sünde. Sie reden von wahrer statt geheuchelter Gerechtigkeit. Von einem wahren Gottesdienst und nicht einem falschen Spiel. Diese Propheten waren Jesaja und Micha. Und was diese im Namen Gottes verkündeten, war alles andere als erbaulich und tröstend für die Bewohner in Israel. Micha kündigte an, dass Gott Israel in die Hände der Feinde geben wird, egal wie viel Geld sie anhäufen. Ja, dass es ein Gericht Gottes wird. Sie sollten nicht so viel Angst haben vor den Assyrern, sondern Angst haben vor Gott, der ihre Schuld richten wird. Der ihre Boshaftigkeit und auch ihre Korruption doch schon längst durchschaut hat. Und darum sagt nun Micha zu den Bewohnern Israels, macht euch auf und geht, denn dies ist nicht der Ruheort, um der Verunreinigung willen, die Verderben bringt, und zwar schlimmes Verderben. Ihr macht diesen Ort unrein, darum ist es hier kein sicherer Ort für euch. Wegen eurer Vergehen werdet ihr nicht entkommen. Er sagte voraus, dass Gott dieses Land strafen und verderben wird. Und die Assyrer, die benutzt Gott nur als sein Werkzeug, um die Sünde zu strafen. Und keiner wird entkommen. Keiner wird sich herauskaufen können. Keiner wird irgendwie seinen Kopf aus der Schlinge ziehen können. Da, wo Gott kommt und richtet. Und da ist auch keiner, der es verdient hätte, gerettet zu werden. Das Bild, was Micha hier abgibt, ist wirklich trostlos, wenn man so will. Gott schaut auf das Volk, auf das ganze Land, die doch ihn eigentlich kennen sollten, die ihn verehren sollten. Und wisst ihr, was Micha sagt über das Volk? Der Allerbeste aus diesem Volk, er bringt geistlich gesprochen so viel Frucht wie ein Dornstrauch. Und Gott wird diese Boshaftigkeit nicht dulden, sondern dieses Land vernichten. Warum ist das für uns wichtig heute Morgen? Der Apostel Paulus, er schreibt, dass die Geschichte des Volkes Israels zur Warnung für uns, für uns Leser der Bibel, aufgeschrieben wurde. Es geht nicht nur um Geschichtskunde, es geht darum, wir sollen daraus etwas lernen. Der Apostel Paulus erlehrt, dass diese längst vergangene Geschichte des Volkes Israels eine geistliche Bedeutung für uns heute hat. Dass wir die gleichen Fehler nicht nachmachen. Liebe Gemeinde, das, was Micha in seinem Volk beobachtet hat, ist nämlich ein vortreffliches Bild auf den sündigen Zustand auch unseres Volkes, ja jedes Menschen. In der Abkehr von Gott sucht der Mensch nach anderen Sicherheiten. Und zwar fast überall. Nur nicht bei Gott. Der Mensch will selbst Meister seines Lebens sein. Ja, es geht um Selbsterfüllung. Und man will sich irgendwie eigenständig sein Leben absichern. Sicherheit wird heutzutage festgemacht an einer guten Haftpflichtversicherung, Vollkasko fürs Auto, private Krankenversicherung, dazu vielleicht noch eine gute Altersvorsorge, sodass ich mein Leben absichern kann, dass ich Sicherheit habe, ein gutes Leben zu führen. Und diese Welt, sie bietet uns eine große Auswahl an Tricks und Methoden, wie wir unser Leben ganz emanzipiert, ganz getrennt von Gott gestalten können. Und trotzdem das Gefühl haben, wir müssen uns keine Sorgen machen. Wir suchen Selbstvertrauen und kein Gottvertrauen mehr. Und wir Menschen, wir haben langjährige Erfahrung darin. Denn seit Adam und Eva übt sich der Mensch täglich darin, von Gott getrennt sein Leben zu meistern. Und wir sind heute an einem Punkt angelangt, wo wir denken, oh, das klappt ganz gut. Wir haben so viel Erfahrung, wir haben uns so sehr entwickelt, wir brauchen Gott gar nicht mehr. Tag ein, Tag aus wird Gott, der Schöpfer des Lebens, ignoriert und das Leben wird auf andere Dinge hin ausgerichtet. Aber eben nicht auf Gott, genauso wie damals im Volk Israel. Und die Strafpredigten von Micha, sie störten das Volk natürlich. Wer will denn sowas hören? Und besonders ärgerten sich auch die falschen Propheten, die ja ordentlich Geld damit machten, dass sie sich bestechen ließen. um all diese sündigen Taten gut zu heißen und zu erklären, Gott wäre trotzdem auf der Seite des Volkes. Sie predigten, dass das Gericht niemals kommen wird, sondern Gott wird einfach immer beschützen. Denn dafür wurden sie ja auch bezahlt und von allen geliebt. Und Micha, er beschreibt sie als solche, die dem Wind nachlaufen und Lug und Trug verkünden. Wenn sie sagen, ich will weissagen zum Wein und zum starken Getränk, das wären anerkannte Prediger für dieses Volk. Solche Prediger wollen sie hören. Lasst es euch gut gehen. Habt ein schönes Leben. Kommt uns das nicht heute bekannt vor? Ein paar Jahre später, 722, wurde das Nordreich Israels von den Assyrern völlig erobert und viele aus dem Volk wurden gefangen genommen und nach Assur verschleppt in die Gefangenschaft. Und nach weiteren 130 Jahren auch das Südreich von den Babyloniern. Das Gericht ist gekommen. Und diese ganzen seichten Worte der falschen Propheten, sie entpuppten sich als bloßer Betrug. Schön anzuhören. Aber völlig irrig. Völlig verkehrt. Wenn wir nun dies als geistliche Warnung für uns anwenden, ist es sogar noch schlimmer. Die Menschen, sie befinden sich nämlich schon in Gefangenschaft, sagt das Wort Gottes. Wir befinden uns, wenn wir nicht zu Christus gehören, unter einer fremden Herrschaft. Und trotzdem sprechen die Propheten dieses Landes immer noch davon, dass wir frei sind und Gott die Sünde nicht straft. Gott ist doch ein Gott der Liebe. Er will doch nur das Beste für uns. Jesus sagt, wer die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Wer sündigt, ist ein Gefangener der Sünde. Er ist überwunden von der Sünde. Und wer nicht an ihn, an den Retter glaubt, der ist schon gerichtet. Das Gericht steht bevor, sagt Jesus. Der Zorn Gottes bleibt auf ihn, wenn ein Mensch nicht glaubt und sich an Christus wendet. Nun, das sind nicht die Worte, die beliebt sind in unserer Zeit. Und das sind nicht die Worte, die von allen Kanzeln, selbst in den Gemeinden gepredigt werden. Aber das ist das Wort Gottes. Die selbsternannten Propheten und die Prediger und diese Lehrer dieser Zeit, sie trösten die Gottlosen und sie betrüben die Gottesfürchtigen für Ansehen und Erfolg. Heute wird gepredigt und geschrieben, ein Gott der Liebe könne doch nicht strafen. Ein Gott, der ein Opfer für Sünden fordern würde, das wäre doch eine längst überholte Vorstellung. Ist Gott nicht, wenn es ihn gibt, jemand, der einfach immer nur darauf bedacht ist und alles versucht, uns ein möglichst schönes und komfortables Leben zu bereiten, egal wie wir leben? Ich las von einigen Gefangenen während der Französischen Revolution, die eingekerkert wurden. Und sie haben versucht, sich eine Illusion aufzubauen. Sie haben Blumen gelanden an die Gitterstäbe des Gefängnisses gemacht. Und sie haben so getan, als wären sie frei und sie spotteten und lästerten über die Bevölkerung draußen. Und taten so, als wären sie draußen die Gefangenen und sie selbst die Freigeister. Aber es war eine grausame Zeit. Es hinderte all diese Blumen gelandeten, hinderte nicht, dass die Insassen immer weniger wurden. Dass jeden Tag jemand kam mit einer Liste für die, die gehängt werden sollten. Viele Menschen, sie wissen nichts von von der Gefangenschaft und von der Gebundenheit unter der Sünde und dem Gesetz. Sie bauen sich eine Illusion auf. Wir Menschen sind gut darin. Es ist ein Selbstbetrug. Aber Micha, er spricht in seine Zeit hinein und das Wort Gottes, es spricht zu jeder Zeit hinein und sagt, täuscht euch nicht. Wer die Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Er ist gefangen von der Sünde. Die Menschen, sie sind festgekettet durch Schuld und Sünde, durch Boshaftigkeit, durch Selbstbetrug, durch Selbstsucht, durch Heuchelei. Und sie meinen, sie sind frei, freie Leute. Und sie tun ja bloß das, was sie tun wollen. Und merken nicht, unser Wille ist verkehrt. Unser Herz ist korrupt und verdorben. Und die Menschen, sie freuen sich über die falschen Prediger, welche rufen, Friede, Friede. Dabei ist kein Friede. Kein Friede mit Gott und kein Friede mit den Menschen und kein Friede mit sich selbst. Der Mensch ist durch und durch versklavt und steht unter dem Gericht Gottes. Das ist, was das Wort Gottes so eindringlich bezeugt. Es gibt keinen Ruheort in diesem Leben, in dieser Welt. Es gibt keinen Frieden gemeinsam mit der Sünde. Keiner ist frei und unschuldig vor Gott. Alle verdienen Gottes Strafe. Das ist Michas Botschaft. Ein unumgängliches Gericht. Macht euch auf und geht, denn dies ist nicht der Ruheort um der Vergehungen willen. Aber zweitens. Der fest beschlossene Ratschluss. Aus dieser düsteren Perspektive leuchtet nun plötzlich und fast unvermittelt eine frohe Botschaft hervor. Gott spricht, sammeln, ja sammeln will ich dich, ganz Jakob, versammeln, versammeln werde ich den Überrest Israels. Ich werde ihn zusammenbringen wie Schafe im Pferch, wie eine Herde mitten auf der Trift, so dass es von Menschen tosen wird. Gott selbst hat beschlossen, wieder zu sammeln. Das sind nicht die Worte der falschen Propheten hier, sondern es sind die Worte Gottes durch den Propheten Micha. Gott wird strafen, ja, aber er wird auch wieder sammeln. Und das wird sogar betont. Wenn die Hebräer etwas sprachlich bekräftigen wollen, dann wiederholen sie einfach ein Wort. Oder verbinden zwei Wörter mit dem gleichen Wortstamm. Also hier heißt es, ich will dich sammelnd sammeln und versammelnd versammeln. Das heißt so viel wie vollständig und ganz sicher sammeln. Gott bekräftigt seinen Entschluss zu sammeln. Er wird nicht vielleicht sammeln, er wird nicht ein bisschen sammeln, er wird nicht sammeln unter Voraussetzung oder unter der Bedingung, dass. Nein, er wird sammelnd sammeln. Er wird vollständig, er wird vollkommen sammeln. Den Überrest. Kein Mensch, kein Fürst, kein König, kein Prophet oder Priester. Gott selbst hat beschlossen, dass er einen Überrest wieder aus der Gefangenschaft sammelt. Nicht, weil es doch noch Leute gab, die versehentlich bestraft wurden, die dort eigentlich gar nicht in das Gefängnis hineingehören, die eigentlich besser waren, aber irgendwie mit den anderen mit hineingekommen sind. Nein, Gott hat beschlossen, einen Überrest zu sammeln und zu bewahren, über den er sich erbarmt, einfach aus Gnade. Micha und auch Jesaja, sie berichten, dieses Volk hat eigentlich seine Existenzberechtigung verloren. Sie sind schlimmer als Sodom und Gomorra. Keiner hat verdient, am Leben zu bleiben. Und dieses kleine Bild, es gilt auch für die ganze Menschheit. Die Sintflut bei Noah, es war auch nur ein Zeichen. Eigentlich hat die Menschheit das Existenzrecht verloren. Aber Gott gefällt es durch die ganze biblische Geschichte hindurch und auch die Kirchengeschichte hindurch, sich immer wieder einen Überrest zu bewahren, immer wieder zu sichern, immer wieder zu erhalten, über dem er sich dann in freier Gnade erbarmt. Zu denen er spricht durch sein Wort, sie zu sich zieht und sie versammelt in der Gemeinschaft der Gläubigen. Nachdem das Gericht angekündigt ist, tröstet Gott Micha und alle, die auch unter der Sünde leiden, mit diesem Entschluss: Ich werde sammeln, ja sammeln. Keiner wird auf halber Strecke zurückgelassen. Gott hat einen Rettungsplan. Er offenbart einen Heilsplan, eine fest beschlossene Rettung. Luther meinte: Gericht und Rettung sind beides Werke Gottes. Aber das Gericht ist Gottes fremdes Werk. Doch die Rettung, das ist Gottes eigenes Werk. Daran hat er wirklich gefallen, zu retten. Gott hat mehr gefallen an Gnade als am Gericht. Ja, er hat die Rettung fest beschlossen, sogar in dieser düsteren Zeit des Gerichts. Und dafür gebraucht er hier ein Bild eines Hirten und einer Schafherde. Und das ist ein sehr passendes Beispiel, denn eine Schafherde ist absolut angewiesen auf den Hirten. Schafe graben sich keine Höhlen, wie Füchse, um Schutz vor Gefahren oder dem Wetter zu finden. Sie sind angewiesen darauf, dass ein Hirte sie in einem Stall sammelt, wenn ein Unwetter droht. Gott will den Überrest so an einem sicheren Ort sammeln, wie der Hirte eine Schafherde in der Nacht in einem geschützten, festen Stall sammelt. Sammeln, ja, sammeln will ich. Und außerdem brauchen Schafe einen Hirten, damit sie immer wieder zu nahrhaften Wiesen kommen. Ganz besonders im Orient, wo es nicht das ganze Jahr über welche gibt. Ohne Hirten würden sich die Schafe verlaufen, wären schutzlos ausgeliefert, wären unfähig, sich über längere Zeit selbst zu ernähren und am Leben zu bleiben. Gott will den Überrest so sammeln und bringen, wie ein Hirte seine Herde auf eine gute, frische Wiese zusammenführt. Gott will die Seine nicht nur sammeln, er will sie schützen und versorgen. Nachdem Micha so viel von Gericht und von Vernichtung und von Zerstörung und vor dem Tod berichtet hat, heißt es hier: Es soll von Menschen tosen. Man kann auch übersetzen: Es soll vor Menschen wimmeln oder lärmen. Hier ist lebendige und lautstarke Bewegung gemeint. Da, wo Gott zusammenführt, da ist Leben, da ist Bewegung, da ist Jubel. Das bedeutet, dieser Überrest, es soll eine große Menge werden. Wenn sie erst einmal alle versammelt sind, dann werden sie nicht stumm bleiben. Nein, sie werden jubeln und tosen. Als Salomo zum König gekrönt wurde, da wird mit dem gleichen Wort gesagt: Die ganze Stadt war in freudiger Bewegung. Wir haben einen König, Salomo, der Weise, er ist König, und die ganze Stadt war in freudiger Bewegung. Und auch da, wo Gott sammeln wird, da wird das ganze Volk laut tönen, denn sie werden wissen, was sie ihrem Hirten zu verdanken haben. Und darüber jubeln. Aber wie kann es denn dazu kommen, dass aus der Gefangenschaft, aus dem Gericht, aus der Verlorenheit heraus ein Überrest zu so einem bewegenden Jubelschrei kommt? Wie will Gott denn seine Herde sammeln? Wie will Gott denn das Volk, das nicht an einem Ruheort war, hinführen zu einem Ort des Jubels? Und darauf antwortet der letzte Vers in unserem Predigtext. Drittens, die siegreiche Durchführung. Hier lesen wir in Vers 13, heraufzieht der Durchbrecher vor ihnen her. Sie brechen durch und durchschreiten das Tor und gehen durch es hinaus. Und ihr König schreitet vor ihnen her und der Herr an ihrer Spitze. In diesem Vers finden wir drei Titel von Personen, die der Schafherde vorangehen. Als erstes der Durchbrecher. Dann ihr König und zuletzt der Herr. Drei Titel von Personen, die dieser Herde oder diesem Volk vorangehen. Als erstes zieht der Durchbrecher herauf. Es ist doch so, wenn ein Mann im Gefängnis sitzt, dann kann er nicht einfach frei herausgehen. Das sind Ketten und Stangen, Tore, Mauern, dazu noch Wachen. Und ebenso beschreibt die Bibel ja den sündigen Zustand, den gebundenen Zustand des natürlichen Menschen. Er ist hoffnungslos gefangen durch die Sünde. Und er kann nur so weit gehen, wie die Kette oder die Zelle es zulässt. Und übrigens, dieser Raum beschreibt die Bibel als die Freiheit des Menschen, die Freiheit des menschlichen Willens. Es ist der Radius, den diese Kette der Sünde erlaubt. Da helfen auch keine Blumengirlanden. Die Bibel spricht von einer Gefangenschaft. Das Erste also, was nötig ist, ist ein Durchbrecher, der die Gebundenheit der Sünde sprengt, der die Mauern niederreißt, der die Tore aufbricht. Jesus Christus, er ist dieser Durchbrecher. Er hat die Ketten der Sündenschuld, die Mauern der Verdammnis durchbrochen. Und nicht von außen, nicht irgendwie per Fernsteuerung sind die Tore aufgeklickt. Nein, er ist an unsere Stelle getreten. Vor wenigen Tagen hörten wir in den Nachrichten von einem heldenhaften Stellvertreter in Frankreich. Habt ihr es mitbekommen? Jemand hat Geiseln genommen in einem Supermarkt. Und ein Polizist, der erstmal nicht beteiligt war, er kam und bot sich an, diesem Terroristen, nimm mich als Geisel. Und lass die anderen Geiseln frei. Und er wurde getötet. Er lieferte sich als Geisel aus, um andere zu retten. Und in dem Wissen um diese Gefahr lässt er sich für die Geiseln austauschen. Er opferte sich für Fremde und wurde selbst getötet. Diese Geschichte, sie ist brandaktuell. Sie ereignete sich vor gut einer Woche in Frankreich. Und zu Recht erschreckt uns diese Geschichte und zu Recht wird der Heldenmut und auch dieses Opfer gerühmt. Das Erste, woran ich dachte, als ich das las, war, diese Geschichte, sie erinnert mich an das stellvertretende Opfer von vor 2000 Jahren. Diese Tat, sie erinnert mich an das, was Christus tat. Er hat sich selbst als Stellvertreter gegeben, damit wir freikommen. Jesus Christus ist Mensch geworden, um ein Durchbrecher zu sein. Er ist in unser Gefängnis getreten, er ist in unsere Sündenhaft getreten, um uns zu befreien, von innen heraus zu durchbrechen. Er ist Mensch geworden, um als Mensch die Schuld zu durchbrechen. Von unserem Standpunkt aus zieht er herauf als Durchbrecher. Martin Luther, er schreibt dazu, es stehen viele Feinde im Wege, die den Christen wollen hindern und aufhalten. Als da sind der Teufel und der Tod, die Sünde und das Gesetz. Im Sommer der ganze alte Adam, das ist die sündige menschliche Natur, lehnt sich wider sie auf. Darum sagte Gott, ich will vorne her schicken den tapferen Helden und Durchbrecher, Christum, der da soll durchbrechen und alles, was da hindert, hinwegtun. Der soll euch die Bahn machen und den Weg bereiten, nachdem er die große Gewalt des Teufels und des Todes geschwächt hat. Und das ist geschehen am Kreuz von Golgatha. Er ist durchbrochen. Das ist geschehen am Ostermorgen. Er ist durchbrochen. Heute feiern wir diesen Durchbruch. Jesus Christus hat durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung die Macht der Sünde und des Todes besiegt. Er hat unsere Stellung eingenommen. Er hat den Tod erlitten, den wir verdient hätten, damit wir gerettet werden. Er ist auferstanden, damit wir gewiss sein können, es ist alles vollbracht. Die Tore sind aufgesprengt. Lieber Christ, fürchtest du dich vor der Sündenmacht? Christus ist durchgebrochen. Christus ist Durchbrecher. Er hat gebrochen die Macht der Sünde. Lieber Christ, fürchtest du dich vor dem Tod, diesem letzten Feind, dem jeder Mensch begegnen muss? Lasst mich euch heute sagen, Christus ist durchgebrochen. Er wurde der Tod für den Tod. Er ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Fürchtest du dich vor der Hölle? Fürchtest du dich, dass das Gericht Gottes dich in Ewigkeit treffen wird? Weil da immer noch Sünde ist in deinem Leben. Christus hat durchbrochen. Er hat einen Pfad durchbrochen, einen schmalen Weg, auf den die Hölle keinen Zugriff hat. Er hat seiner Gemeinde versichert, die Pforten der Hölle werden euch nicht verschlingen können. Oh, der Weg des Glaubens. Er ist ein Weg des Durchbruchs. Ein Durchbruch bis in das Himmelreich. Christus ist durchbrochen durch seinen Tod am Kreuz und er ist am dritten Tag auferstanden als ein Beleg, eine Bestätigung dafür, dass er durchbrochen hat. Das ist kein Betrug falscher Propheten. Christus lebt. Und er ist völlig hindurch. Er ist am Ziel angekommen. Er wurde nicht besiegt. Er wurde nicht aufgehalten. Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und er bestätigt, was er seinen Jüngern versicherte, in der Welt habt ihr Angst, aber seid ohne Furcht, ich habe die Welt überwunden. Christus hat durchbrochen Hölle, Tod und Teufel. Und darum heißt es, sie brechen durch und durchschreiten das Tor und gehen durch es hinaus und ihr König schreitet vor ihnen her. Dadurch, dass Christus der Durchbrecher durchbrochen hat, sollen und können wir einen Weg hinaus aus der Sündengefangenschaft nehmen. Der Weg ist frei. Durch Jesu Durchbruch sollen die Seinen nun auch durchbrechen. Mehr noch, sie werden durchbrechen. Es ist nicht nur eine Möglichkeit, es ist eine Gewissheit. Warum? Denn ihr König schreitet vor ihnen her. Das ist der Grund. Sie werden durchbrechen, denn ihr König schreitet vor ihnen her. Das ist nicht nur ein möglicher Weg, ein Loch in einer Mauer, ein offenes Tor, gelöste Fesseln. Nein, da ist auch ein König, der vorangeht. Und dieser König, er verliert keinen der Seinen. Sie werden alle durchbrechen aus der Sklaverei der Sünde, aus der Schuld, aus der Verdammnis, die droht. Sie werden alle durchbrechen aus der Gottesferne hin zum Thron der Gnade. Sie werden alle durchbrechen aus der Feindschaft gegen Gott hin zu einem Leben in Versöhnung und in Frieden mit Gott. Sie werden durchbrechen. Warum? Denn ihr König geht ihnen voran. Sie alle, die zu dem König gehören, sie alle, die das Volk dieses Königs sind, sie alle werden durchbrechen, denn er hat es bestimmt. Nun, wer ist dieser König? Ist es David? Oder ist es Salomo, bei dem das Volk schon in so freudiger Bewegung war? Oh nein, dieser König, er ist mehr als Salomo. Es ist auch unser Herr Jesus Christus. Er ist beides. Er ist der Durchbrecher, der die Schuld durchbricht, und er ist auch der König, der uns schützt und führt. Es gibt einige, die glauben, Christus ist gestorben, damit meine vergangenen Sünden bezahlt sind, und jetzt habe ich eine neue Chance, in eigener Kraft einen Weg der Gerechtigkeit zu gehen. Aber ich sag euch, ich für meinen Teil bin mir sicher, nur ein Weg ohne einen Wegführer, ich wäre verloren. Ich würde niemals das Himmelreich erreichen in meiner eigenen Kraft. Aber wen der Durchbrecher rettet, den regiert und leitet er auch als König. Jesus ist nicht dein Retter, wenn er nicht auch dein König und dein Herr ist. Lasst mich euch dies in aller Gewissheit sagen. Wen Gott rettet in Christus, den regiert er auch. Täusche dich nicht. Jesus hat nicht durchbrochen, und dann können wir noch einmal in eigener Kraft versuchen, den richtigen Weg zu finden. Christus ist der Weg. Er ist der Weg. Er hat durchbrochen und er allein führt die Gläubigen auch zum Ziel. Ihr König geht vor ihnen her. Er schenkt seinen Geist, dass der träge Wille bereit gemacht wird von uns. Dass das zweifelnde Herz fest wird auf dem Weg. Dass das schwache Fleisch tüchtig und ausdauernd wird auf diesem Weg, der zu gehen ist. Er erquickt unsere Seele, dass wir durchhalten und ans Ziel kommen. Ja, unser König geht uns voran. Also lasst uns ziehen auf den Weg der Heiligung. Unser König geht uns voran. Wer kann uns noch hindern? Der Teufel? Ja, er schreitet umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Aber wisst ihr was? Unser König geht uns voran. Darum können wir ans Ziel kommen. Mein König geht voran, mein Leben ist in seiner Hand. Er schenkt mir alle Kraft für jeden Schritt, den ich zu gehen habe. Und schließlich heißt es hier noch, und der Herr an ihrer Spitze. Der Herr, Gott, Jahwe an ihrer Spitze. Der Gott des Bundes. Das heißt, Gott ist in all diesem hier aktiv. Er hat nicht nur veranlasst, nein, Jahwe selbst ist Mensch geworden. In Jesus Christus haben wir den Durchbrecher, der Mensch geworden ist, um uns als Mensch und für uns Menschen hindurchzubrechen. Und gleichzeitig geht er uns als König voran. Und in Christus ist Gott selbst bei uns. Mit Christus geht Gott selbst uns voran. Ja, da, wo wir Christus folgen, da ist Gott an unserer Spitze. Wisst ihr, was das bedeutet? Es bedeutet, es führt ins ewige Himmelreich. Es führt in das ewige Reich Gottes. Es geht hier nicht nur um ein irdisches, sicheres Leben. Es geht um die Unendlichkeit. Es geht um die Ewigkeit. Es geht um Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Jesus Christus, er ist der Gottmensch, Durchbrecher, König und Herr. Und an diesem Sonntag feiern wir in voller Gewissheit, er ist gestorben und er ist auferstanden. Und wir wissen, er ist Durchbrecher, König und Herr. Da, wo wir Christus folgen, da ist Gott uns nahe, mit all seinem Segen, mit all seinem Frieden. Da, wo wir Christus folgen, da ist Gott mit uns, Immanuel. Und darin, in einem versöhnten Leben mit Gott, durch Jesus Christus, unserem Herrn, allein darin liegt wahre Sicherheit und Beständigkeit. Keine Versicherung der Welt. Du kannst alle Versicherungen kontrollieren. Keine Versicherung der Welt kann dir auch nur den morgigen Tag versprechen. Keine. Gewissheit des Heils und ewiges Leben kann Gott dir schenken. Gott verspricht nicht den morgigen Tag, Gott verspricht Ewigkeit. Nun, wo suchst du deine Sicherheit? Wer zu dem Durchbrecherkönig gehört, der muss den Tod nicht mehr fürchten. Der muss die Ketten der Sünden nicht mehr erlegen. Der darf erfahren, was es heißt: Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Wir haben einen Durchbrecher. Er war tot und siehe, er lebt. Er hat durchbrochen und er geht uns voran als König und Herr. Lasst uns aufbrechen. Wenn du nicht zu Christus gehörst, wenn du noch nicht dich ihm anvertraut hast, dann brich auf. Vertraue nicht auf falsche Sicherheiten, auf falsche Ruheorte. Brich auf, mach dich auf. Bitte Christus, deine Sünden zu vergeben. Auch für dich zu durchbrechen durch sein Opfer am Kreuz. Bitte ihn, dich zu führen als deinen König. Bitte ihn, dir Frieden zu schenken mit Gott in Ewigkeit. Mach dich auf. Mach dich auf. Säume nicht. Verweile nicht. Mach dich auf. Und auch wenn du weißt, Christus ist mein König, oh, so nutze diesen Tag, heute, nutze diesen Tag mit aller Entschlossenheit und mit einem heiligen Ernst und Eifer neu aufzubrechen auf diesem schmalen Pfad des Glaubensgehorsams und zu sagen, ich will mich nicht fürchten, ich will nicht zurückblicken, ich habe einen König, der mir vorangeht, ihn will ich ehren. Und was da auch kommt an Hindernissen, mein Durchbrecher hat durchbrochen und auch ich werde durchbrechen. Lass dich nicht hindern. Lass dich nicht aufhalten auf dem Weg der Heiligung, auf dem Weg des Glaubens, sondern richte deinen Blick auf Christus, den Durchbrecher, den König und den Herrn. Er ist es, der uns leitet. Er ist unser Gott. Gepriesen sei er in Ewigkeit.